Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen zu einer neuen Folge Doppelspitze und heute mit einem ganz witzigen Thema, denn es geht auch um eine Doppelspitze. Ich bin Leonie Hennes, Volontärin des Staatsanzeigers und ich sitze hier gemeinsam mit unserem Chefredakteur.
Hallo, mein Name ist Raphael Winkowski. Ja, wir fragen heute, ist die SPD noch zu retten? Die hat sich nämlich tatsächlich im Land eine Doppelspitze verpasst ist ja nach 5,5% bei der Landtagswahl, ich sag mal, einem Zustand kollektiver Depression und Ratlosigkeit. Und wir fragen heute, was kann denn aus dieser einst großen Volkspartei noch werden oder hat sie überhaupt noch eine Bedeutung?
Das hast du gerade sehr schön ausgedrückt.
Naja, aber es ist ja schon auch eine gewisse Tragik dahinter, ne? Ja, Doppelspitze. Wir wollten einen Doppelspitze-Gag machen, ja? Weil wir heißen ja auch Doppelspitze. Boah, ne? Also.
Witzig, brummts.
Genau.
Dieser Zufall.
So ein Zufall, ja.
Wie sind wir nur auf den Namen für diesen Podcast gekommen?
Wir haben doch auch tatsächlich darüber nachgedacht, dass Doppelspitzen in der Politik durchaus nicht selten sind. Ne? Also auch bei der SPD ja nicht selten sind, bei den Grünen nicht selten sind, auch bei der AfD. Ne? Also von daher hat es so ein bisschen, wir haben das glaube ich auch ein bisschen ironisch gemeint, weil wir ja auch eine Doppelspitze sind, Leonie. Ne?
Ich finde, wir machen das auch ziemlich gut.
Das finde ich auch. So, jetzt haben wir uns aber genug selber gelobt.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es mit der neuesten Doppelspitze am politischen Horizont aus?
Ja, also es sind ja Isabel Kadematori und Robin Mesarosch. Zwei Namen, die, glaube ich, bis vor kurzem selbst eingeweihten Polit-Insidern nichts gesagt haben. Vor allem Robin Mesarosch war wirklich völlig unbekannt, saß kurz im Bundestag. Und ist dann mit einem Wutvideo direkt nach der Wahlniederlage, so kann es nicht weitergehen, ich lasse mich nicht weiter verarschen, bekannt geworden. Das Video hat mehrere Millionen Reichweite erzielt. Isabel Kadematori sitzt zwar im Bundestag, ist aber nicht weiter aufgefallen.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wer sind denn die beiden?
Ich weiß schon gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Ich glaube, ich schnapp mir einfach mal den Robin Mesarosch. Der hat nämlich was so ein bisschen mit dir gemeinsam.
Mit mir?
Lustigerweise, ja. Und zwar, er ist in Herrenberg geboren.
Oh, das ist eine schöne Stadt, ja.
Kennst du, gell?
Da war ich übrigens jetzt erst zu einem 30-jährigen Klassentreffen mal wieder. Schöne Herrenberg im Gäu, wirklich nette Stadt, gemütlich, grün, ja, von daher. Das macht ihn mir fast schon sympathisch, aber das ist ja wahrscheinlich nicht seine eigene Eigenschaft.
Richtig, denn heute lebt er in Sigmaringen, also wieder ein Stück weiter, und ist, seitdem er 18 Jahre alt ist, Mitglied der SPD. War früher auch bei den Jusos, die übrigens, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich habe mir sagen lassen, die Jusos sind Unterstützer von Mesarosch.
Ja, ist ja nicht fernliegend, ne?
Macht Sinn, würde ich auch sagen. Auch weil er es auf Social Media wirklich stark macht. Aber dazu kommen wir später nochmal. Zuerst ist es vielleicht noch ganz interessant zu sagen, er ist 35 Jahre alt, hat einen ungefähr 3 Jahre alten Sohn, plus minus, ich kann es dir nicht genau sagen. Er geht mit der Sache sehr privat um, was ich sehr, sehr gut finde. Also nirgends gibt es Bilder von dem Kind, nirgends liest du seinen Namen und es,
ja, so muss es auch
soll sein. Gelobt sein in der heutigen Zeit.
Absolut.
Und was ich super spannend fand, ich habe was über ihn rausgefunden, von 2011 bis 2013, da hat er so ein bisschen Kunst ausgelebt. Mhm. Poetry Slams.
Oh.
Was denkst du, an wie vielen hat er teilgenommen in diesen 2 Jahren?
10, 15?
So über 200.
Oh, okay. Das erklärt vielleicht auch seine Art zu reden, ja, die er ihn auf YouTube zu einer Persönlichkeit hat werden lassen. Ja.
Genau, darauf wollte ich raus. Das bedeutet, der Mann kann reden. Und was er noch kann, er hat nämlich an der HDM Public Relations studiert, ist Social Media, Marketing, Werbung. Mhm. Das kann er. Und das merkst du auch. Er hat natürlich auch einige Jahre als Social-Media-Referent gearbeitet, unter anderem für den Parteivorstand, die Bundestagsfraktion und für ein paar andere SPDler. Und ich finde, das spürst du jetzt alles in der Art und Weise, wie er in den sozialen Medien auftritt. Hast du dir schon mal ein Video von ihm angeschaut?
Ja, ich bin ehrlich gesagt auf ihn aufmerksam geworden durch das schon eben erwähnte Wutvideo, was ihn auszeichnet, eine sehr klare, sehr präzise Sprache, eine sehr direkte Ansprache, und er kann die Dinge sehr gut auf den Punkt bringen und hat da ja rhetorisch ein Talent, glaube ich. Und er hat vor allem etwas, was halt fast niemand in der Landes-SPD hat. Er hat Reichweite. Ne? Zwar jetzt nicht in der klassischen Honoration Amtsstube, wo man sagt, wer ist dieser junge Mann, aber halt eben vielleicht in einer ganz anderen Zielgruppe, nämlich auf YouTube, auf Social Media, wo eben jüngere Menschen da ist. War, glaube ich, auch eines seiner zentralen Argumente oder was für ihn gesprochen hat. Die SPD muss ja wahrgenommen werden mit diesen kleinen 5,5% und dieser Bonsai-Landtagsfraktion mit 10 Abgeordneten. Bei allem Respekt vor den anderen Mitbewerbern, die, glaube ich, auch alle respektabel und gutes Programm angeboten haben, aber man kennt sie halt noch weniger. Und er hat zumindest eine gewisse Grundbekanntheit, und egal, ob ich das jetzt inhaltlich richtig finde, was er sagt, da kann man sicher manches hinterfragen, auch auf dem Parteitag ist ja nicht alles mit Substanz hinterlegt worden, aber er kann Botschaften rüberbringen und kann Menschen unter 40 ansprechen, was für die SPD, glaube ich, gerade überlebensnotwendig ist.
Ich würde auch tatsächlich ganz neutral sagen, also ich habe mir vorab ja generell mal sein Social Media angeschaut, auf Instagram ein bisschen durchgescrollt. Mir war davor kein Begriff, und auf dem ersten Eindruck fand ich ihn sehr sympathisch durch sein Auftreten. Ich finde, er redet sehr, sehr gut, und was ihn wahnsinnig authentisch macht, finde ich, ist diese Art, wie er Schwäbisch redet. Weil das ist was Ähnliches, was ich auch zu Hause mache. Ich weiß, hier im geschäftlichen Kontext rede ich fast nur Hochdeutsch, aber er redet so ein Schwäbisch, wo immer dieses bisschen Hochdeutsch mit reinschwingt. Und das ist eben dieses Schwäbisch, was du mittlerweile sprichst, wenn du aus einer jüngeren Generation kommst. Und also wie gesagt, er ist 35, er ist 91er Jahrgang. Ich glaube auch nicht, dass er in diesem tiefen Schwäbisch drin ist. Und ich konnte mich das ein bisschen wiederfinden in der Art und Weise, wie er redet. Und ich finde, das macht ihn wahnsinnig authentisch und für mich auch irgendwie sympathisch. Also wo ich keine SPD darin oder sowas bin. Wollte ich mal.
Wir sind ja auch sowieso neutrale Beobachter, aber tatsächlich ist das vielleicht so der Cem Özdemir-Schwäbisch-Effekt, ja. Also immer wenn man Svens heimelig und volksnah und so ein bisschen sein soll, dann wird ein bisschen geschwäbelt. Das hilft, glaube ich, auch, weil er tatsächlich sehr, sehr klares Hochdeutsch auch spricht. Ne? Also er spricht ja sehr, sehr präzise, sehr auf den Punkt. Und das ist so die entscheidende Frage. Spannend wird halt sein, wie was genau an Substanz, an Themen, an Inhalten wird er denn jetzt bringen. Das ist noch meiner Ansicht nach ein bisschen vage.
Und ich glaube, da wird es jetzt aber auch ganz spannend, weil bei dieser Doppelspitze, da geht es ja jetzt nicht nur um die Meinung von Meseroch, sondern eben auch um Isabel Cademartori. Und wenn man sich das mal anschaut, sie kommen ja aus zwei sehr unterschiedlichen Ecken in der SPD. Also Meseroch wird ja eher dem linken Flügel zugeordnet, und Cademartori, also ist ja sogar Mitglied beim Seeheimer Kreis. Sie kommt ja eher aus dieser konservativen Ecke. Und trotzdem sind sie sich einig, dass sie dieselben Dinge jetzt vorhaben oder als angebracht empfinden. Sie möchten denselben Weg einschlagen. Aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, oder vielleicht habe ich es auch in der Zeitung gelesen, dass ihr ein Interview mit den beiden geführt.
Richtig, wir haben ja alle interviewt, tatsächlich auch die beiden anderen Mitbewerber, also hier Dorothea Klische-Binke und den Ortsvereinsvorsitzenden, der auch kandidiert hat. Tatsächlich haben sie uns dann auch so erklärt, gerade weil wir sozusagen für die beiden Flügel stehen, ja, wollen wir versuchen, diese alten Grabenkämpfe zu überwinden, weil das ist ja, wenn man die baden-württembergische SPD kennt, eigentlich zur DNA gehörig. Da bekämpfen sich seit 30 Jahren dieselben, Funktionäre, die sich schon bei den Jusos damals in den 90ern bekämpft haben, als ich angefangen habe, die SPD zu beobachten, und führen ihre Grabenkämpfe weiter. Und das hat ja zu absurden Geschichten geführt, wie damals dem Mitgliedentscheid mit Leni Breinmeier, der dann sozusagen ohne Ergebnis ausging. Und auch ein Teil, sage ich mal, des Problems dieser Partei, dass sie sich immer zerstritten hat. Das ist ja unter Andreas Stoch anders geworden. Aber man hat natürlich jetzt gemerkt, nach dieser Niederlage und nach dem Abgang von Stoch sind diese Flügelkämpfe natürlich wieder da gewesen. Ne? Weil da hat der linke Flügel um Hilde Mattheis, sozusagen die ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende, ja, die hat dann natürlich gleich versucht, die Agenda nach links zu rücken, wollte einen Dialog mit Russland und allen Themen, die jetzt irgendwie in der SPD gerade umhoch sind. Und die anderen haben da gleich wieder gegengeschossen. Und das war vielleicht auch das Signal zu sagen, ja, auch weil wir unterschiedlich sind, versuchen wir den Ausgleich zu suchen. Übrigens kommt auch einer aus Baden und einer aus Baden-Württemberg. Also es gibt auch eine badisch-schwäbische Ringensuppenspitze. Ja.
Sogar das?
Mannheim und wie sagtest du?
Sigmaringen.
Sigmaringen.
Beziehungsweise Herrenberg, je nachdem. Geboren in Herrenberg, lebt jetzt in Sigmaringen.
Seit Winfried Kretschmann ist Sigmaringen ja nun wirklich ein bekannter Ort.
Ja. Fun Fact am Rande. Wusstest du, dass ich mal bei einem Schulausflug nach Sigmaringen gefahren bin?
Nein.
Ja.
Du warst ja auch schon überall irgendwo mal.
Das sowieso. Aber weißt du, was da passiert ist?
Nein, du hast Robin Messerhoff gelaufen. Nein, der war noch gar nicht geboren. Nein.
Nein, ich bin blöderweise kopfüber in die Donau gefallen.
Oh. Das ist ja tragisch, ne? Also
ja, war platschnass. Aber ich habe es wieder an den Rand geschafft. Also mein Eindruck von Sigmaringen ist ein bisschen durchwachsen.
Keine bleibenden Schäden entstanden, hoffentlich nein, von daher.
Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Nein, aber vielleicht kannst du mir mal noch ein bisschen von deinem Eindruck beim Interview erzählen. Ja,
genau. Also die beiden sind sehr harmonisch aufgetreten. Die waren sich tatsächlich sehr einig, obwohl sie sich, also sie waren sich auch einig, sich nicht einig zu sein in manchen Punkten. Beide waren sehr straight in einer Agenda zu sagen, wir haben jetzt keine 10 Themen mehr, sondern noch 3 pro Jahr und die tragen wir aber konsequent mit der richtig geführten Social Media Kampagne hervor. Ich habe aber jetzt nicht so bemerkt, dass einer links und einer rechts ist, sondern sie waren in ihrer Argumentation beides. Sie haben eigentlich fast alles verteidigt, was so gemacht wurde, vom Bürgergeld, Mindestlohn, Reform, also alles, auch Rente mit 63, was die SPD in den letzten Jahren so beschlossen hat. Also hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass der eine mehr zur Mitte spricht und sagt, naja, wir müssen aber auch schauen, dass wir Arbeitnehmer entlasten und uns nicht nur um Minderheiten kümmern. Also das war eigentlich beiden so. Das heißt, sie sind ja vielleicht unterschiedlich gepolt, aber haben dann doch eine Botschaft, die eher so auch nach innen zielt. Ne? Wir müssen als Partei jetzt erstmal wieder unsere Identität finden und auch gegenüber der Linken ein Profil zeigen. Das ist auch ein bisschen ein Problem, glaube ich, weil jetzt diese Carsten Lotz, der dritte Kandidat, und auch Klischer Binke, die haben ja beide eher gesagt, naja, es reicht halt nicht, auf immer nur die Addition von Minderheiten zu gucken. Wir müssen schauen, dass wir wieder die arbeitende Bevölkerung in der Mitte der Gesellschaft erreichen. Diese Position habe ich bei beiden jetzt nicht so wiedergefunden, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Also man merkt ganz klar, die beiden sind jetzt sehr stark erstmal auf innen bezogen und wollen den Laden erstmal zusammenführen. Haben jetzt aber keine Ambitionen, die unterlegenen Kandidaten einzubinden, sondern eher wollen die ihr eigenes Ding machen und da versuchen, die SPD wieder ganz neu zu erfinden. Ja, also es ist ein sehr gewagtes Experiment, das da ansteht.
Mhm. Was ich ja spannend fand, Carsten Lotz war ja eher so ein, ich würde sagen, Underdog, den man vorher jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Und trotzdem hat er fast 17% geholt, was ja auch eine Leistung ist.
Absolut, ohne Netzwerk, ohne irgendwelche großen, prominenten Unterstützer, weil Ruben Mesarosch und Kadi Matori sind ja sowohl von den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Kommunalpolitikern, als auch von den Jusos und ich glaube auch vom linken Flügel mit unterstützt worden, zum Teil, ne, weil die einfach auch, die wollten einen Neuanfang haben. Ja, und Carsten Lotz ist ganz auf eigene Faust angetreten, hat sich vielleicht ein bisschen die Stimmen, sagen wir, der Gemäßigten eher mit Dorothea Klische-Behnke teilen müssen. Ja, wenn er der Einzige gewesen wäre, der sagt, Mensch, wir müssen zur Mitte ausgreifen und wieder eine pragmatische Politik für die Mehrheit der Gesellschaft machen, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders ausgegangen. Ne? Aber das war ja eine Kandidatur ohne jetzt einen doppelten Boden.
Die kommen ja auch beide tatsächlich aus einem ähnlichen Eck, sag ich mal. Dorothea Klische-Behnke, Tübingen, Carsten Lotz, Gomaringen.
Ja.
Das ist nicht weit entfernt. Ich habe ja in Tübingen studiert und Gomaringen ist mal in 10 Minuten.
Das scheint ein gutes Reservoir für Politiker zu sein. Also der große Tübinger Biotop, der so viele politisch Interessierte anlockt, der scheint da, glaube ich, doch zu wirken. Ne?
Stimmt, da hört man ja immer wieder ein paar.
Aber reden wir mal noch über Isabel Kademattori. Du hast ja uns über Mesarosch schon einiges erzählt. Was müssen wir denn über Isabel Kademattori wissen?
Ehrlich gesagt, da gibt es so viel. Also sehr spannende Persönlichkeit, muss ich sagen, sehr spannende Geschichte. So, ich bin jetzt gespannt, was du schon wusstest. Isabel Kademattori ist ein bisschen älter als Mesarosch. Sie ist 38, also knappe 3 Jahre liegen zwischen den beiden. Sie ist geboren in Bad Sarow und sie hat eine deutsche Mutter und einen chilenischen Vater.
Okay.
Und das ist insofern super spannend, weil sie die ersten 12 Lebensjahre nicht in Deutschland verbracht hat, sondern in Chile. Was ich super cool finde.
Und sehr ungewöhnlich, ja.
Und sehr, sehr ungewöhnlich. Und nach der Trennung ihrer Eltern ist sie dann mit ihrer Mutter zurück nach Deutschland gekommen, hat aber dort schon eine deutsche Schule besucht gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass dann immer so ein bisschen, das ist jetzt aber eine Theorie, ne, aber dass dieses Heimatgefühl vielleicht ein bisschen nicht nur auf einen Ort beschränkt war in ihrem ganzen Leben, weil irgendwie zieht sich so ein bisschen durch ihre Biografie. Sie hat zum Beispiel ein Auslandsjahr in Südafrika gemacht. Sie hat ein Auslandssemester in Chile gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dadurch hat sie wahrscheinlich auch sehr viel mitgenommen, sehr viel internationale Erfahrung gesammelt, weltweite Erfahrung gesammelt. Und ja, was du vielleicht auch noch nicht wusstest über ihre Familie.
Das bin ich aber gespannt.
Wie gesagt, Vater kam aus Chile. Und ihr Großvater, jetzt muss ich aufpassen, ich bin mir nicht sicher, wie man den Vornamen korrekt ausspricht. Ich habe es vorher mal nachgeschaut. José Cademartori. Mhm. Ich entschuldige mich, falls das jetzt falsch ist.
Klingt doch ziemlich gut.
Ich hoffe es.
Mein Chilenisch ist ein bisschen eingerostet, aber ja.
Er war nämlich Wirtschafts- und Politikwissenschaftler in Chile. Und sogar circa 2 Monate Wirtschaftsminister.
Ha.
Das zieht sich also irgendwie durch die Familie, dieses Interesse. Weil Cademartori hat ja auch zuerst BWL studiert, dann Wirtschaftspädagogik im Master. Ich finde es interessant, dass sowohl Großvater als auch Enkelin irgendwie so dieses wirtschaftliche, politische Interesse haben.
Mhm. Das scheint irgendwie vorgezeichnet gewesen zu sein. Und das hilft ja dann manchmal auch, wenn man im politischen Haushalt aufgewachsen ist und schon am Frühstückstisch über politische Themen gesprochen hat. Ich glaube, das hat sie schon auch geprägt. Also beides sind einfach erstmal ungeschriebene Blätter. Ne? Wir wissen nicht wirklich, was sie jetzt tun werden, wie sie es tun werden. Das war aber auch ein bisschen der Charme. Ich glaube, nach dem vielen, was die SPD in den letzten Jahren gemacht hat, auch den Grabenkämpfen und auch haben halt dem Vorwurf, dass der Landesvorstand immer sehr autokratisch und zumal ja auch fast bürokratisch die Dinge abmoderiert. Da ist natürlich auch vieles dran und dieser Unmut, den haben sie natürlich, glaube ich, am besten aufgegriffen und gesagt, wir wollen einen totalen Neuanfang. Interessant ist ja auch, was wird denn das Verhältnis jetzt zu Sascha Binder, dem Fraktionschef im Landtag, sein? Weil das Erste, was Herr Mesarowski über ihn gesagt hat, war, dass er auch bitte jetzt zurücktreten soll. Also nicht jetzt aktuell, sondern als sich Sascha Binder direkt nach der Wahl 3 Tage zum Fraktionschef hat küren lassen. Mhm. Ja, wird mal interessant sein, wie die beiden miteinander agieren, ne? Weil das ist sicher jetzt nicht der beste Start gewesen und das ist schon auch ein Grundkonflikt, ja, dass halt, die sind ja gewählt worden als Vertreter der Basis gegen die da in Stuttgart, die da lange regieren und die im Landtag sitzen und alle Ämter an sich reißen. Aber wird da interessant sein, ob daraus ein Konflikt erwächst, weil das ist, glaube ich, das Letzte, was diese kleine SPD jetzt brauchen kann, ist noch ein weiterer Machtkampf, ne?
Also, sagen wir mal so, eine Partei, die jetzt bei der letzten Landtagswahl 5,5% geholt hat, die muss aufpassen, auf was sie sich konzentriert und worin man oder für was man die Energie aufbringt.
Das ist wohl wahr, weil das also war leider immer schon so, die SPD in Baden-Württemberg war nie eine starke Partei, war immer sozusagen schwächer als die Bundespartei. Das hat sie aber nie davon abgehalten, sich bitterst zu bekämpfen und zu streiten, was natürlich nach außen auch nicht sinnvoll war. Hat dann auch nicht immer die besten Vorsitzenden oder die besten besten Personen hervorgebracht. Aber ja, es ist jetzt alles Vergangenheit. Die spannende Frage ist jetzt, was macht die SPD jetzt? Ne? Wie geht sie überhaupt vor? Wie wird sie überhaupt noch wahrnehmbar? Es gab ja mal ein etwas gemeinen Posting des AfD-Abgeordneten Sandro Scheer, nachdem der Landtag neu besetzt wurde. Und da hat gesagt, guck mal da hinten, na, das Kleine, das was da noch sitzt, das ist die SPD. Ne? Das ist natürlich gehässig, aber es entspricht natürlich der Realität. Diese 10 Abgeordneten sind hier wirklich winzig. Die Partei ist sicherlich auch durch den Özdemir-Effekt hier in Baden-Württemberg. Der hat nochmal 5-6% geholt, aber im Umfang waren sie ja vorhin auch nicht bei 20, sondern eher bei 10 oder 12%. Also das ist jetzt existenziell, was da passiert. Übrigens auch in anderen Bundesländern. Es gibt jetzt tatsächlich im Ostdeutschland Landtagswahlen, wo die SPD nicht sicher über 5% ist. Ne? Also das sind jetzt Wahlergebnisse, da geht es nicht mehr um die Frage, ist die Partei jetzt gerade besonders gut drauf oder nicht, sondern gibt es die überhaupt noch? Mhm. Und leider gibt es ja auch, oder je nachdem, wie das sieht, leider, oder manche freuen das auch, gibt ja viele Länder in Europa, wo es keine sozialdemokratische Partei mehr gibt.
Aber was sagst du denn, passiert konkret als nächstes? Also hast du da schon irgendwas aus den beiden rausbekommen beim Interview? Oder werden hier noch heimlich Pläne geschmiedet.
Also ich glaube, so arg viel, also so richtig viele Ideen gibt es da noch gar nicht. Die eine Mitbewerberin, Dorothea Klische-Behnke, hat ja 10-Punkte-Programm vorgelegt, was die SPD jetzt machen müsse. Aber das ist jetzt erstmal sozusagen nicht die Richtung, die gewonnen hat. Die werden jetzt halt schon ein paar gute Themen setzen müssen, ja, die auch ankommen. Und ich glaube persönlich, die SPD hat ein strategisches Problem. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr stark auf Minderheiten konzentriert, auf Arbeitslose, auf Bürgergeldempfänger, auf welche, die am Rand der Gesellschaft stehen, was natürlich, klar, soziale Partei ein Thema ist. Aber sie hat völlig vergessen, wer eigentlich ihre Stammwählerschaft waren. Ja, das sind die Arbeiter, nicht nur die bei Daimler-Benz, sondern auch die Mittelschicht, die Angestellten in den Büros, die eigentlich klassischerweise unter Willy Brandt und Gerhard Schröder SPD gewählt haben, weil das eine moderne Partei war, ja, die auch ein Angebot gemacht hat, wie alle mit eingebunden werden können. Na, also Willy Brandt mehr Demokratie wagen und dann kam es noch Gerhard Schröder, der immerhin sozusagen als pragmatischer Wirtschaftspolitiker galt. Und das fehlt jetzt alles. Ja, also die SPD hat sich da, glaube ich, eingemauert und muss in Berlin natürlich in einer großen Koalition mitregieren, muss da jetzt Kompromisse tragen, die an der Basis unbeliebt sind. Also das ist eine unfassbar schwierige strategische Position, in der die Partei gerade ist. Das zerreißt die, das merken wir und das sieht man jetzt halt auch in diesen Wahlergebnissen, die immer traumatischer werden.
Ich hatte auch den Eindruck, dass die beiden und insbesondere Meseroch auch sehr viel über Glaubwürdigkeit reden. Würdest du sagen, die SPD hat an Glaubwürdigkeit verloren in den letzten Jahren durch genau eben diese Dinge, die du gerade genannt hast?
Ja, wir dürfen ja jetzt nicht vergessen, die SPD regiert de facto mit einer kurzen Unterbrechung seit 1998, regiert die in Deutschland. Ja, also in ganz unterschiedlichen Konstellationen, erst mit Rot-Grün unter Gerhard Schröder, dann in der großen Koalition, da war sie mal 4 Jahre kurz in der Opposition und dann eigentlich auch dauerhaft wieder in einer Dauerregierung mit der CDU. Unter Merkel, jetzt unter Merz und also man merkt jetzt einfach, die Partei ist völlig ausgelaugt, die hat keine eigenen Ideen, die hat ja auch gar keine Zeit mehr. Ne? Ich habe im Spiegel über Lars Klingbeil gelesen, der hatte früher immer noch viele eigene Ideen, wenn er in den Vorstand gekommen ist, jetzt kommt er rein, ist natürlich vom Regierungsalltag völlig gestresst und ist, wie schrieb er so schön, im Überlebensmodus. Diese Partei bräuchte dringend mal wieder eine Opposition, wo sie sich regenerieren kann, neue Ideen finden kann und auch in diesem Wettkampf mit der Linken, die ja bei jungen Leuten unheimlich populär ist, weil sie einfach die einfachen Botschaften setzt. Also das ist schwierig. Ja. Aus der Situation heraus, klar, man hat sozusagen aus der staatspolitischen Verantwortung das immer wieder gemacht, aber aktuell ganz schwierig. Bärbel Baas hat kein gutes Ansehen. Das ganze Land schreit ja auch nach Reformen, ne, um die Wirtschaft wieder flexibler zu machen und die SPD steht dann als Bremser da. Ganz schwierig. Also man sucht gerade sozusagen das Profil, warum man jetzt überhaupt noch SPD wählen soll.
Mhm. Also jetzt am Wochenende war ja auch der Landesparteitag der SPD. Und ich habe mir mal angeschaut, welche Anträge da so gestellt wurden. Und ich habe ganz oft auch in den Begründungen gelesen, wir müssen jetzt was verändern. Es muss alles auf den Kopf gestellt werden. Es muss einen kompletten, radikalen Neuanfang geben, weil sonst funktioniert das nicht. Und für mich haben da 2 Anträge ein bisschen rausgestochen, was ich ganz interessant fand, weil die wurden auch mit der Glaubwürdigkeit begründet, die ja Meseroch so wichtig ist. Und jetzt hör zu, das war nämlich, das erste war ein Antrag des Kreisverband Breisgau-Hochschwarzwald. Und zwar haben sie eine Trennung von Amt und Mandat beim Parteivorsitz gefordert. Das heißt also, Landesvorsitzende sollten quasi kein Parlamentsmandat mehr haben in einem Landtag, dem Bundestag oder eben dem Europaparlament. Und die Begründung, und hier wird spannend, ist nämlich, dass diese Doppelfunktion, diese Doppelfunktion eben diese Glaubwürdigkeit mindert, weil man diese Kompromisse, die man auf Regierungsebene mit anderen Akteuren eben treffen muss, dass die natürlich im Widerspruch mit dem stehen, was man dem eigenen Land erzählt. Also das sind so Sach- und Koalitionszwänge, vor der sich die SPD hier fürchtet. Jetzt haben wir genau den Fall, dass in der Doppelspitze Isabel Kadematori sitzt ja noch im Bundestag und Meseroch war dort von 2021 bis 2025. Es würde ja, also für mich klingt es so ein bisschen so, als fürchtet der Rest der Partei, dass Kadamatori hier in Probleme kommt?
Ja, ich glaube, dass es sich nicht so sehr gegen diese beiden richtet, aber gegen alle anderen, die davor im Amt waren. Das waren ja immer Abgeordnete, das waren immer Funktionäre. Man hat immer sozusagen den, der Landesvorsitzende war, in der Regel derjenige, der auch dann der Spitzenkandidat war bei der Landtagswahl, der theoretisch zumindest das Amt des Ministerpräsidenten angestrebt hätte, der was Wichtiges im Bund war, aus machtpolitischen Gründen. Und ich glaube, dagegen richtet sich das, ja, dass man sagt, wir wollen jetzt endlich mal als Partei eigenständig sein, eigene Ideen entwickeln. Und nicht immer von Funktionären, die halt ihr ganzes Leben in der Partei verbracht haben. Ja, und Ironie der Geschichte, ne? Es sind jetzt halt zwei, ein ehemaliger und ein noch amtierende Mandatsträger, die das dann jetzt machen wollen, die allerdings nicht zu diesem Inner Circle gehören. Die sind also beide nicht, also beide sind ganz weit außen von dem, was bisher in der Baden-Württemberger SPD die Macht hatte. Es ist ja sogar so, dass ihr Verfahren fast schon ein Akt der Rebellion war. Eigentlich wollte ja der Landesvorstand unter dem Europaabgeordneten René Ripasi einen geordneten Prozess starten. Ja, und das klang dann schon wieder so, wie sich das der SPD vorstellt, ne? Also so, dass am Ende die durchkommen, die halt dann von Parteivorstand gewollt werden. Und auch das war schon so ein Punkt. Aber man sieht eben, manchen reicht das auch nicht. Die würden den ganz radikalen Weg gehen, den die Grünen ja auch in ihrer Satzung noch drin haben. Wer im Bundestag sitzt, im Landtag sitzt, darf nicht in der Partei ein Funktionsamt haben.
Und das war ja nicht der einzige Kreisverband, der diesen Antrag gestellt hat. Oder einen ähnlichen Antrag mit deutlich kürzerer Begründung, aber im Grunde dasselbe, gab es nämlich auch aus Ludwigsburg. Die haben nämlich auch gefürchtet, dass die Kompromisse der Regierungspolitik ja irgendwie begründet werden müssen. Also es scheint nicht nur eine individuelle Furcht zu sein.
Also das ist, glaube ich, ein weit verbreiteter Wunsch bei der Basis, ne? Ich habe viele SPD-Landesparteitage als Reporter erlebt und man hat natürlich eine lange Leidensgeschichte. Man hat sich damals schon unheimlich schwer getan, wieder in die Große Koalition unter Merkel einzutreten. Da gab es ja auch Mitgliederentscheide und da ist an der Basis also eine Mischung aus Ratlosigkeit und ja fast schon Verzweiflung, ja, dass man halt was anders machen möchte, weiß aber auch nicht so recht wie. Ich habe sozusagen als Reporter auch mal einen SPD-Ortsverein besucht und da war schon erkennbar, dass jeder gern was anders machen würde und sagt, so kann es nicht weitergehen. Aber auf die Frage, ja, wie geht's denn weiter? Da kam es dann wieder sehr unterschiedlich oder auch gar keine Antworten. Ja, und also ich glaube, wenn wir jetzt mal die Lage der SPD angucken, das Einzige, was hilft, sind glaubwürdige und bekannte Personen. Ja, das ist ja was, was die FDP auch gerade hat. Die hat jetzt einen 74-jährigen Wolfgang Kubicki wieder zum Vorsitzenden gewählt, weil der halt der Einzige ist, den man noch kennt. Ja, weil wenn eine Partei halt so klein ist und auch in dem Fall hat die SPD noch eine parlamentarische Präsenz, aber die ist halt sehr klein, wie kommst du da noch vor in den Medien? Das ist das Hauptproblem, wenn du da gar nicht mehr vorkommst. Ich glaube trotzdem, ja. Du willst was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, wobei wir Medien ja mittlerweile auch viel mehr selber machen können als früher. Also wir sind ja nicht mehr, oder sagen wir mal so, ich kann ja mich nicht mit reinziehen, aber Politiker sind ja nicht mehr nur darauf angewiesen, dass jetzt der Staatsanzeiger über sie berichtet, sondern sie können ja so, wie zum Beispiel Meseroch, soziale Medien mittlerweile nutzen. Und das sorgt natürlich auch für Bekanntheit, das sorgt für Reichweite. Man muss es halt können.
Und wir erinnern uns an Heidi Reicheneck. Kein Mensch kannte Heidi Reicheneck. Ja, also,
ja,
so. Und richtig. Die Linke war bei 3% und alle haben gesagt, die Partei ist tot, die Mause tot, die haben quasi schon ihre Koffer gepackt. Und eine Rede, die auf Social Media verbreitet wurde, reicht, ja, um plötzlich populär zu sein. Plötzlich waren die bei 8%, haben jetzt so viele Mitglieder wie lange nicht mehr. Ne? So. Und wir können da auch, egal ob man die Partei gut oder schlecht findet, auch von der AfD lernen. Die AfD macht das sehr geschickt. Ja, die hat ja immer das Problem gehabt, dass sie medial weniger vorkam, weil sie natürlich auch in Teilen eine radikale Partei ist und dann auch von manchen Medien gemieden wurde. Das ändert sich auch ein Stück weit. Aber die haben von Anfang an eine Art Gegenöffentlichkeit erzeugt, ja, indem sie, und das muss man anerkennen, eine sehr, sehr geschickte Social-Media-Kampagne machen. Die sind die einzigen, die hier bei jedem Thema ein Land hat, ja, sicher, reißerische, teilweise auch hetzerische Posts vorbereiten, aber sie machen das sehr professionell auf einer sozusagen handwerklichen Ebene, sind da präsent, sprechen damit junge Leute an und das ist ja auch das Problem der SPD. Früher war Mannheim 1, Mannheim 2, das waren die Hochburgen der SPD. Dort haben alle Arbeiter rot gewählt, das war die letzte rote Rose im Land, hat man immer gesagt, wenn alles andere schwarz war. Und diese Wahlbezirke wählen jetzt AfD. Ja, das heißt, die SPD hat ihre ureigene Klientel verloren. Und eine Frage hat mich schon sehr überrascht, als ich die beiden es gefragt habe. Wie kriegt ihr denn die Industriearbeiter, die ihr bei Daimler Band stehen, wieder zurück? Dann haben Kademattori und Mesarov gesagt, das sind ja nur noch 10%, die werden es auch nicht reißen. Ja? Also ich habe das Gefühl, man hat den Kampf schon aufgegeben. Ja? Also das hat mich dann doch etwas verwundert, weil also wenn selbst die Kernklientel gar nicht mehr als relevant, wer soll denn dann sonst noch SPD wählen? Ja, das, also wir reden ja gar nicht davon, dass jetzt hier der Büroangestellte, der irgendwie großstädtisch lebt und gerne grün wählt, dass der mal wieder SPD wählt, sondern das sind ja die Stammwähler, die eigentlich per se SPD wählen müssten.
Also ich finde es schwierig, weil 10% sind immer noch 10% und es sind immer noch Menschen, die in diesem Land leben. Ja. Naja. Dann so eine Aussage zu treffen, weiß ich nicht.
Und ich glaube, das ist genau das Problem, das die SPD hat. Ja, also das Bürgergeld zu erhöhen, das, also abgesehen, dass das, glaube ich, mit dem Lohnabstandsgebot und auch was die ganze Folgen hat und auch die Kosten, die entstanden sind, glaube ich, wirtschaftlich nicht vernünftig waren. Das sagen jetzt auch viele Genossen, ja, hinter vorgehaltener Hand oder Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind. Das Bürgergeld hat manchmal Dimensionen erreicht, das schreckt einfach ab. Ja. Aber abgesehen davon, das hat der SPD null Stimmen gebracht, weil diejenigen, die in Arbeit sind, die bei Daimler am Band stehen, aber auch sozusagen, die jetzt in den Büros als Angestellte sind, die sagen, das ist für uns nicht relevant. Ja, das hat im Gegenteil, die ärgern sich darüber, dass welche, die nicht arbeiten, vielleicht jetzt sogar mehr verdienen als sie. Und ich glaube, das hat die SPD nicht verstanden, ja, dass sozusagen die Addition von Minderheiten und Randgruppen am Rand der Gesellschaft ergibt keine Mehrheit, ja. Und das war immer, das war Gerhard Schröder, das war Helmut Schmidt, das war Willy Brandt. Die haben immer die Masse angesprochen, ja, und haben auch versucht, eine Botschaft zu setzen, die dort verstanden wird. Und die SPD spricht nicht mehr die Sprache dieser, nicht nur der jungen Leute, sondern auch der arbeitenden Bevölkerung. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das die Partei aktuell hat.
Ich wäre ja mal ganz neugierig, wen denn diese Menschen wählen, die jetzt tatsächlich profitiert haben. Also gerade zum Beispiel Bürgergeldempfänger. Wen wählen die eigentlich?
Die wählen meistens gar nicht oder tatsächlich auch in gewisser Weise ist da die AfD sehr populär. Kann man jetzt gut und schlecht finden. Klar, die AfD spricht halt sozusagen die Abstiegsangst an, nach dem Motto, es gibt immer einer, der noch unter dir steht. Ja, dann guck mal, dass der nicht hochkommt. Und es sind halt dann die Migranten, ja, die sozusagen, oder die Flüchtlinge, die dann aus deren Sicht sozusagen der Sündenbock sind für alles, die einfache, simple Botschaft. Aber ja, also ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Die SPD muss eine völlig neue Erzählung finden, warum sie denn die Partei ist für die arbeitende Bevölkerung in der Mitte und das auch glaubwürdig rüberbringen. Man hat ja auch mal Wahlkämpfe gemacht, wo man sagt, wir wollen eine Steuerentlastung für die Menschen, die jetzt hier ein gutes Verdienst haben oder ein normales Verdienst haben, aber jetzt zum Beispiel durch die Steuerprogression übermäßig hoch besteuert worden. Das kann auch ein SPD-Thema sein. Ja, das ist nichts Neoliberales, sondern das ist das Problem, ja, dass die arbeitende Mitte, die leistungsfähige Mitte der Gesellschaft zu sehr mit Bürokratie, mit Steuern blockiert ist. Das hat die SPD nicht im Blick. Im Gegenteil, die hat ja versucht ja gerade jetzt im Bund etwas flexibleres Arbeitszeitgesetz eher zu behindern. Und ich glaube, damit kommt die SPD nicht weiter. Ja, das funktioniert nicht.
Also ich würde jetzt, glaube ich, jedem SPD-Mitglied empfehlen, diesen Podcast zu hören, weil ich glaube, du hast gerade ihre Krise gelöst.
Wenn es so einfach wäre, ja. Jetzt muss ich mir natürlich selber auch ein Stück weit widersprechen. Natürlich ist das genau das, was das Land, vielleicht auch die Partei bräuchte. Das Problem ist halt, da lauert natürlich von links eine Partei, die auch so heißt, die Linke, die dann immer sagt, nee, aber wir können es natürlich noch einfacher, noch radikaler und können die Dinge einfach bezahlen. Das macht es echt schwierig. Ja.
Also es scheitert an der Umsetzung.
Es ist eine Umsetzung. Oder ich glaube halt, unsere Demokratie ist immer mehr von Personen geprägt. Ne? Also das merkt man. Du bräuchst eine glaubwürdige Person. Wir erinnern uns vielleicht noch ganz dunkel an den Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Ne? Der war vor 2 oder 3 Wahlen mal ganz kurz der Spitzenkandidat. Und der hatte so ein kurzes Momentum, da war alle Merkel überdrüssig und er hat gesagt, ich bin der Mann aus Würselen, ich bin glaubwürdig und hier Aufstiegsbiografie. Und der plupp hat den Umfragen plötzlich 30% gehabt. Ja? Und da haben wir gedacht, das wird der nächste Kanzler. Hat dann seinen Wahlkampf komplett versemmelt und dann ist natürlich wieder wie immer Angela Merkel gewählt worden. Aber da hat man ganz kurz gesehen, was für ein Potenzial diese Partei noch hätte. Und das sagen auch alle soziologischen Umfragen, das Wählerpotenzial, die sich tendenziell vorstellen könnten, SPD zu wählen, liegt immer noch bei 25-30%. Nur sind SPD-Wähler immer schon Stimmungswähler gewesen, die sehr gerne mal nicht zur Wahl gehen oder auch dann jetzt mittlerweile andere Partei wählen. Es fehlt an einer richtig glaubwürdigen, charismatischen Führungspersönlichkeit, ja, die einfach das verkörpert, die dann sagt, So ein bisschen wie Özdemir hier, der sagt, ich bin an Aufstiegsbiografie. Ich muss das nicht erklären, ich bin es selber. Und ich erkläre es euch so, dass ihr es versteht. Und das, solche Persönlichkeiten sehe ich in der Partei nicht. Und zwar weder im Bund noch im Land. Und das ist das Problem gerade.
Auch nicht mit unserer aktuellen Doppelspitze
jetzt? Naja, die muss jetzt halt irgendwie, also...
Müssen die sich noch beweisen, sagst du?
Das ist ein unbeschriebenes Blatt für mich, ja. Also ich glaube, dass Meseros aus seinem Reichweite und seinem rhetorischen Talent was machen kann, ja, indem er klare, verständliche, einfache Botschaften sendet. Ich sag mal jetzt als Beobachter, als Neutraler, ist uns ja erstmal als Journalisten egal, ob eine Partei stärker oder schwächer wird. Aus Demokratiegesichtspunkten ist es sicher, dass wir, so wie wir die CDU brauchen, die nach rechts bürgerlich-konservative Wähler einbindet, braucht unsere Demokratie eine Partei, die in der linken Mitte steht, ja, und die alle, die irgendwie links denken, so integriert das nicht alle, weil wir haben ja auch nichts davon, wenn wir dann nachher 30% Stimme für die Linke haben. Ja, das führt ja auch nicht zu einer besseren Politik. Und das, glaube ich, ist schon entscheidend, dass die SPD da wieder zu sich findet. Ich habe ein paar Ideen jetzt mal skizziert, aber ob das funktioniert und ob das so klappt, das weiß natürlich niemand. Ja, das wäre ein großes Experiment.
Ich glaube, wir können jetzt einfach nur mal abwarten, wie so oft in der Politik.
Das ist so, und eine Chance gibt es natürlich jetzt hier auch am Landtag in Baden-Württemberg, auch wenn diese Fraktion winzig klein ist. Sie kann natürlich als einzige Oppositionsfraktion, die tatsächlich einen eher konstruktiven Ansatz hat, schon auch eine Rolle spielen. Ja? Mhm. Wir haben mit der AfD auch gesprochen, als wir Journalisten haben gesagt, Leute, wenn ihr hier konstruktive Kritik übt, wenn ihr versucht, die Regierung auf die Finger zu gucken und da kleine Probleme so und uns das als Journalisten dann auch ein Stück weit transparent macht, dann arbeiten wir natürlich da auch ganz professionell mit euch zusammen. Das habe ich nur bisher nicht gesehen. Die AfD gibt sich hier bürgerlich, freundlich, aber es wird im Tonfall sehr, sehr entschieden und sehr radikal und sagt immer, da sitzen Leute, die keine Ahnung haben, die ideologisch verblendet sind. Also da kommt jetzt wenig, ich mache einen eigenen Vorschlag oder guck mal, da hat die Regierung hier was falsch gemacht, das könnte besser werden. Das kommt dann eher von dieser doch kleinen SPD und das ist ihre Chance, ja, da als konstruktive Kraft rauszuprägen, die dann nicht einfach nur draufhaut. Das war vielleicht in den letzten Jahren auch das Problem, dass die SPD im Baden-Württemberg Landtag immer nur grün-schwarz sozusagen den Grund und Boden verdammt hat und hat dann aber jetzt auch hier gemerkt, sie haben dann einen fast einen ähnlichen Slang wie die AfD gehabt. Also jetzt versucht Sascha Binder tatsächlich da etwas differenzierter zu sein, an manchen Stellen auch vielleicht das zu loben, wenn was gut gemacht wird. Also das könnte eine Chance sein, ja, sich da ein bisschen mit guten Vorschlägen zu profilieren und zu zeigen, ja, es gibt hier nicht nur Özdemir und die Grünen und die AfD, sondern hier gibt es auch noch einen anderen Vorschlag. Aber es ist ein uphill way, also ein sehr steiler Weg nach oben, würde man sagen, ja, das zu schaffen.
Schöne Zusammenfassung. Haben wir noch ein Thema, das wir besprechen müssen?
Naja, wir können ja noch ein bisschen schauen, wie es weitergeht in der Landespolitik. Ne? Da ist ja jetzt alles wieder aus der Pfingstruhe erwacht.
Jetzt überrumpelst du mich.
Ja, das ist nicht schlimm. Aber nee, es ist auch nicht viel passiert. Wir können aber ein bisschen kurz zurückblicken auf die letzten zwei Wochen. Tatsächlich hat Cem Özdemir angekündigt, dass er ein Effizienzgesetz auf den Weg bringt. Das heißt, die Abschaffung aller Berichtspflichten des Landes für Kommunen, für Unternehmen. Das soll noch vor der Sommerpause kommen. Also das ist sehr ehrgeizig. Da steckt auch ein bisschen der Teufel im Detail, weil man muss ja erstmal wissen, welche Berichtspflichten abgeschafft werden. Also da muss man jetzt erstmal alle Gesetze durchkämmen. Aber das soll noch kommen. Wir haben eine Geschichte gemacht über die Abschaffung der Landesbeauftragten. Das war ja auch so ein Versprechen von Cem Özdemir. Alle Landesbeauftragten waren abgeschafft. Jetzt haben wir herausgefunden, das geht gar nicht so einfach, weil es zu viele eine gesetzliche Grundlage gibt. Also da ist jetzt auch nicht alles so, wie es jetzt im Wahlkampf versprochen wurde. Mhm. Das größere Problem ist das Finanzloch. 5 Milliarden Euro fehlen im Landeshaushalt.
Wo kriegen wir die jetzt her?
Ja, da wäre jetzt Bayers als Zauberkünstler gefragt. Gibt es natürlich nicht. Es gibt eine Mischung aus Schulden machen. Also tatsächlich wird man die Schuldenbremse ein Stück weit ausnutzen. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, wir machen jetzt einfach eine Strukturkrise und nehmen richtig viel Kredit auf. Das wollen sie nicht. Sie nehmen nur das, was durch die schlechte Konjunktur an Ausfällen ist, auf und wollen die Kommunen entlasten mit 500 Millionen Euro. Und die Ministerien müssen jetzt auch 115 Millionen einsparen. Reicht natürlich nicht. Also wenn man Mathematik kann, dann sieht man, dass das nie reicht. Eine ziemlich blöde Lage, die allerdings auch absehbar war. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt die tiefste Krise in Baden-Württemberg, die wir seit gefühlt 20 Jahren hatten in der Wirtschaft. Und die wird sich jetzt in den kommunalen und in den Landeskassen erstmal niederschlagen. Also kein Glimmer, Flitterwochen Start für Jamilste mehr. Aber ja, du bist sprachlos. Was soll man dazu auch sagen?
Was soll man dazu auch sagen?
Aber wir sagen dazu was, nämlich Antworten darauf hat nämlich Daniel Bayers, der Finanzminister. Der kommt nämlich nächste Woche in den Podcast. Ja, da haben wir eine Sonderfolge von Doppelspitze.
Und dann kannst du ihm die Fragen stellen, die ich jetzt nicht beantworte.
Naja, das wäre ja auch ein bisschen vermessen, wenn du jetzt hier die Finanzprobleme des Landes lösen müsstest. Und naja. Nein, tatsächlich werden wir ihn das fragen und ich bin sehr gespannt, weil das ist natürlich jetzt eine schwierige Lage. Man hat ja auch noch Wahlversprechen zu erfüllen, wie kostenfreies Kindergartenjahr. Ne?
Ach stimmt.
Na, da war doch was.
Das letzte Jahr, richtig?
Genau, und das kostet richtig viel Geld, 6-7 Millionen wahrscheinlich.
Wir haben ja genug.
Wir haben ja genug und das muss aber eingelöst werden, weil das war das Versprechen. Ne? Das, und da steckt auch der Teufel im Detail, weil das Land kann gar nicht einfach sagen, ja bitte verpflichten das Kindergartenjahr, sie muss die Schulpflicht ausweiten. Ja? Also auch das ist nicht so einfach. Und dann hat jetzt der neue Kultusminister Andreas Jung versprochen, dass die Lehrer im Sommer bezahlt werden, also die Referendare, die dann in den Lehrdienst eintreten, die wurden ja bisher immer für 6 Wochen dann in die Arbeitslosigkeit geschickt. Kostet auch nochmal so eben 300 Millionen. Also ne, man sieht, da ist schon einiges, was noch im Schwange ist.
Aber wenn es nur das ist.
Ja, wenn es nur das ist, ja.
Die paar Euro.
Ja, das ist genau das Problem, ja. Und so einfach wird das nicht werden. Zumal das Land hat halt das Problem, dass ja 90% der Kosten Personal sind. Und von dem Personal sind die allermeisten Lehrer und Polizisten. So einfach ist das da nicht mit dem Sparen. Ja. Das ist tatsächlich so.
Das heißt, ich darf gespannt sein, ob du nächste Woche weißt, wie diese Problematik gelöst wird.
Und wir sind aber noch gespannt auf unser Spezi, das wir ja jede Woche als Running Gag im
Podcast haben. Raphael, ich habe gehofft, du erwähnst das nicht.
Jetzt habe ich es aber doch, aber ich habe es deswegen erwähnt, weil es gibt ja noch eine nette Spezi-Geschichte. Die Redaktion hat ja ein Tippspiel, ne?
Stimmt.
Genau, ein WM-Tippspiel. Wer denn jetzt hier, bei dem übrigens ein gewisser Big Boss, mal raten, wer das ist, auf dem letzten Platz liegt.
Also ich möchte mal kurz fragen. Wie groß ist dein Ego, dass du dich selbst Big Boss nennst?
Das ist Ironie. Meinst du, heißt Ironie. Ja auch, also dein Name ist ja auch irgendwie, ne? Dein Name ist Leonie ist, die Ziege. Also,
na, jetzt mal halt, stopp. Der erste FC Köln hat ein Maskottchen.
Das Geißbock, ja.
Richtig. Und diese Ziege.
Ah, verstehe.
So, heißt Hennes mit Doppel-N. So, weiß, schreibt man nur mit einem, aber deswegen heiße ich jetzt Hennes die Ziege im Spiel.
Verstehe. So. Naja, du siehst, die Namen dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht überbewerten. Aber es ist ja auch, ich wusste ja, dass ich bei so einem Tippspiel bin ich immer richtig schlecht. Ja, und ich meine, hallo, wer hat denn gedacht, dass die Kap werden zweimal unentschieden spielen? Ich meine, sowas geht ja auch nicht, ne? Also,
frag nicht mich, ich bin auf Platz 11, du bist auf Platz 12 momentan. Nee, du warst
aber zwischendurch mal vor. Aber wir schweifen ab, wir wollten gar nicht zeigen, wie toll wir in Tippspielen sind, sondern... Stimmt.
Du wolltest nur sagen, dass du uns großzügigerweise einen Kasten Spezi
zur Verfügung stellst. Der große Preis des Siegers ist ein Kasten Spezi tatsächlich, ne? Das heißt, dann, wenn der Kasten Spezi in der Redaktion ist, dann gibt's keine Ausreden, dass es hier kein Spezi mehr geköpft wird.
Richtig.
Für alle Hörer, die nicht wissen, warum reden wir dauernd über Spezi, vielleicht nochmal den Disclaimer bitte.
Ja, also wir hatten mal eine Wette, dann hatten wir noch eine Wette und irgendwie, ich glaube...
Über den Ausgang der Landtagswahl.
Richtig. Wir haben noch irgendwas anderes.
Ich glaube, das zweite war, dass Boris Palmer Minister wird oder irgendwie sowas. Nein, also
weiß es nicht.
Wir wissen schon gar nicht mehr, worüber wir gewettet haben, aber wir haben gegenseitig...
wieder verloren hat.
einmal hatte ich verloren, einmal du und wir haben dann gesagt, das gleicht sich nicht aus, wir köpfen beide ein Spezi und das ist der Running Gag. Also eigentlich dürfen wir das jetzt gar nicht machen, weil das ist in jedem Podcast eigentlich der Running Gag.
So, das bedeutet, weißt du, das Tippspiel, es geht noch eine Weile, bis der Kasten Spezi hier ist. Das dauert ja noch ein bisschen.
Ja. Vielleicht müssen wir da überbrücken. Aber da haben wir noch immer so einen Cliffhanger, ja, den man sozusagen. Siehst du, von der SPD zur Spezi, das ist jetzt doch ein weiter Weg gewesen. Ne? Von daher.
Fängt beides mit S an.
Ja, das ist doch gut. Sehr schön. So, dann freuen wir uns nächste Woche auf Daniel Bayers. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie den Podcast gehört haben. War wie immer sehr unterhaltsam. Vielen Dank, Leonie.
Ebenfalls vielen lieben Dank, Big Boss.
Ich bin jetzt die Ziege, darf ich nicht sagen. Das wäre jetzt wie so ein MeToo-Fall, ne? Gut. Alles gut. Nein, aber wird eine gute Sache. Und für Sie, liebe Hörer, gucken Sie gerne auf staatsanzeige.de vorbei. Da gibt es täglich neue Nachrichten. Und da kann man auch ein Abo abschließen für nur 99 im Monat. 9,90 €. Also das lohnt sich auch, da vorbeizuschauen.
Und wer vielleicht noch möchte, darf auch gerne bei uns auf Social Media vorbeischauen, weil wir sind natürlich auch auf Instagram, wo sich unsere Online-Redaktion immer ganz viel Mühe gibt.
Und auch LinkedIn und Facebook und sogar ja, auf X. Alles. Ja, TikTok, genau. Also wir sind überall. Von daher, Sie können es nicht verfehlen. Super. Vielen Dank, Leonie. dann bis zur nächsten Woche.
Bis nächste Woche.